Wir sind mitten in der Osterzeit, also die Osterdeko muss noch nicht weggeräumt werden. Manche Leute denken ja, wenn Ostern gefeiert ist und die Ostereier gegessen sind, dann könnte man die Osterdeko schon wieder wegräumen. Nein, die Osterzeit, die ist von Ostern bis Pfingsten. Und deshalb ist Ostern nämlich das Fest der Auferstehung von Jesus Christus, das Zentrale, was uns immer wieder bewegt und auch beschäftigt. Und es ist immer wieder auch ein Wunder für uns, also der Text kann ruhig weg, es ist für uns immer wieder ein Wunder zu sehen, wie neues Leben hervorsprießt, wie neues Leben geschieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man jetzt in dieser Frühlingszeit mit dem Fahrrad oder in der Natur draußen unterwegs ist, da geht einem so richtig das Herz auf. Als ich gestern mit dem Fahrrad unterwegs gewesen bin, das war so schön, die Natur zu sehen, wie auf einmal das neue Leben wieder hervorkommt. Und das ist jedes Mal ein Wunder vor unseren Augen, auch wenn wir es regelmäßig erleben. Aber Ostern ist auch eine Zeit, die uns immer wieder im Glauben ein Stück weit herausfordert. Nämlich die Frage, ist das wirklich eine Realität, an die wir glauben? Ist das wirklich so geschehen? Und als junger Mensch hat mich immer wieder verwirrt, wenn ich in die Evangelien hineingeschaut habe, dann habe ich diese unterschiedlichen Berichte der Evangelien gesehen, bei Matthäus, Markus, Lukas, da gibt es auf einmal ganz unterschiedliche Ereignisse, die am Grab stattgefunden haben. Einmal ist es eine Frau, dann sind es mehrere Frauen, dann sind die Abläufe anders und das kann einem ja ganz schön verwirren, wenn man auf einmal merkt, das wird ja gar nicht einheitlich überliefert. Wie kommt so etwas? Und das ist auch immer für manche auch so ein Stück weit peinlich. Wie soll ich das überhaupt erklären? Warum wird in den Evangelien so unterschiedlich von den Ereignissen an Ostern berichtet? Nun, ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Vielleicht habt ihr vor einiger Zeit ein wichtiges Ereignis in eurer Familie gehabt, eine wichtige Feier. Vielleicht gab es da, wie bei uns letztes Jahr, eine Hochzeit oder ein großer Geburtstag oder die jungen Leute, vielleicht haben die einen Abiball erlebt. Und jetzt, wenn man auf einmal 3, 4 Leute von so einem Ereignis zusammenbringt und jeder sollte mal erzählen, wie denn der Abend gewesen ist, wie der Ablauf gewesen ist, wer da gesprochen hat, wer da gesungen hat, was das wichtigste Ereignis war, dann wird man von 4, 5 unterschiedlichen Leuten manchmal einen so unterschiedlichen Bericht hören, dass man denkt, waren die an dem gleichen Abend da? Und manche bringt auch dann auch noch vielleicht das ein oder andere ein wenig durcheinander. Aber das Interessante ist, dass alle dann die wesentlichen Züge gleich überliefern. Und in den Evangelien ist es ganz, ganz ähnlich. Und heute möchte ich mit uns einmal eine Begebenheit, die direkt an Ostern stattgefunden hat, die bei dem Apostel oder bei dem Evangelisten Johannes uns von Maria von Magdala überliefert wird. Und das ist ein wenig so, als ob man so eine Kameraeinstellung, wisst ihr, manchmal ist es so, dann wird eine Kameraeinstellung gewählt und man sieht eine Person. Auf einmal wird die Kamera auf eine Person gerichtet. Alles drumherum tritt in den Schatten, tritt zurück, weil der Regisseur eine Einstellung auf einmal einnimmt. Und genauso ist das hier in diesem Text. den wir gleich hören werden. Das ist sozusagen eine Kameraeinstellung, wo der Fokus auf eine Erfahrung gelegt wird, wie Maria von Magdala erlebt hat, wie ihr der Auferstandene begegnet ist. Und ich möchte, dass wir uns heute Morgen einmal diesen Bericht, diesen Abschnitt anschauen, um zu sehen, was uns dort gezeigt wird und was wir auch daraus für uns persönlich mitnehmen dürfen. Ich lese uns aus Johannes Kapitel 20 ab Vers 11. Und dort heißt es dann: Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, du hast ihn weggetragen, so sage du mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Maria, sie geht an diesem Morgen auch noch mit anderen Frauen ans Grab, aber hier wird ganz gelegt. Sie kommt morgens an dieses Grab und sie weint. Sie weint, weil das Grab leer ist. Und wisst ihr, was diese Frau durchgemacht hat? Wir haben eben gesungen, die größte Liebe ist da, wo du dein Leben für mich als Opfer hingegeben hast. Für Maria war dieser Tod am Kreuz völlig unerklärlich, unverständlich. Das größte Schockerlebnis, dass ihr geliebter Meister, dass er hingerichtet wurde auf so eine grausame Art und Weise. Und jetzt kommt sie an diesem frühen Morgen an das Grab, so wie Trauernde es ganz, ganz oft machen. Es zieht sie zum Grab hin. Sie versuchen noch so, das, was man verloren hat, irgendwie Nähe herzustellen. Den Schmerz, die Trauer. Mit all diesen Empfindungen ist sie an dieses Grab gekommen, um diesem geliebten Meister noch mal ein Stück weit irgendwie nahe zu sein, noch überhaupt nicht fassen zu können, dass er nicht mehr da ist. Und dann dieser furchtbare Schock. Jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Für Trauernde kann es eigentlich gar nicht schlimmer werden. Nicht schlimmer werden. Wenn sowas auch noch passiert, wenn Grabschändung passiert ist, und das ist dann sozusagen, das ist wirklich der absolute, man würde sagen, der absolute Super-GAU. Was diese Frau in diesen Momenten erlebt, dass sie an dieses Grab kommt und das Grab ist leer. Und sie kann noch nicht einmal ihrem Meister noch einmal diese letzte Ehre erweisen, ihm ein Stück weit Würdigung zu geben, diesen Leichnam, diesen Körper, den man so geschändet hat, der so eine schlimme Kreuzigung erdulden musste. Und so steht Maria draußen vor dem Grab und weint. Sie weint und sie schaut in dieses leere Grab hinein. Das leere Grab ist für sie kein Zeichen der Hoffnung, sondern das leere Grab ist für sie zunächst einmal eine Tragödie, noch größerer Schmerz, völliges Unverständnis. Und in ihrer Trauer wird sie dann erst mit diesen beiden Engeln als Zeugen konfrontiert. Frau, was weinst du? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie haben meinen Herrn weggenommen und sie weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wisst ihr, auf einmal ist all das, was Maria von Magdala doch mit Jesus erlebt hat, dass sie von 7 Dämonen befreit wurde, dass sie einen Meister hatte, einen Meister, dem Frauen zu Füßen sitzen durften. Frauen durften diesen Rabbi zuhören. Er hat sich ihnen als Frauen zugewandt, was damals völlig unüblich war. Völlig unüblich. All das ist nicht mehr da. All das ist nicht mehr da. Die ganzen Erfahrungen, die sie mit Jesus gemacht hat, alles das ist am Boden zerstört, alle Hoffnungen. Und wisst ihr, es gibt manchmal Menschen, deren Glaube ist zertrümmert, völlig zerstört. Es gibt manchmal Menschen, die einfach nicht mehr glauben können, durch Ereignisse, die ihr Leben so stark erschüttert haben, dass sie damit erstmal in dem Moment, wo sie es erleben und erfahren, überhaupt nicht damit klarkommen. Das sind nicht nur einfach oberflächliche Zweifel, sondern das geht richtig tief. Und ich glaube, es gibt auch manchmal Menschen bei uns, wo wir vielleicht fragen, was ist das denn überhaupt? Und ich habe Menschen schon manchmal erlebt, die so ein Stück weit ihren Glauben verloren haben und deswegen in einer tiefen Trauer waren, in einer ganz tiefen Trauer, weil das Positive, das, was sie doch eigentlich darin erlebt haben, das ist ja auf einmal nicht mehr da. Wo haben sie ihn hingelegt? Ich weiß nicht, wo er ist. Jesus ist verschwunden. Jesus ist nicht mehr da. Und das, was ich mit ihm erlebt habe, das ist alles nur noch in der Vergangenheit. Und dann heißt es hier, und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Wisst ihr, das ist schon gerade dieser erste Moment, wo die Hoffnung von Ostern aufploppt. Jesus ist nicht tot, Jesus lebt, er ist da. Jesus lebt. Auch wenn sie es nicht weiß, wer es ist, Jesus ist da. Und wisst ihr, das ist gerade eine Hoffnung. Eine Hoffnung, und so nehme ich das für mich. Ich hoffe immer da, wo Menschen auch diese Krisen erleben, wo ihr Glaube scheinbar nur noch ein Trümmerfeld ist, dass sie in diesen Erfahrungen, obwohl sie denken, Jesus wäre nicht da, Jesus ist da. Jesus ist nicht verborgen, hat sich nicht von der Bildfläche verschwunden. Er ist nicht von der Bildfläche verschwunden. Genauso wie er an Karfreitag bei den Sündern ist, und ihnen den Zugang frei macht in die Gegenwart Gottes, so ist Jesus an Ostern bei den Zweiflern. Ist bei denen, deren Glaube erstmal nur noch ein Trümmerfeld ist. Und Jesus ist bei ihnen. Er ist bei Maria. Auch wenn sie ihn nicht erkennen kann, auch wenn sie immer noch nicht weiß, mit wem sie es zu tun hat. Und das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Er wendet sich nicht einfach von uns Menschen ab, sondern auch in den Krisen, auch in den Glaubenskrisen, auch da ist er da. Selbst wo unsere Gefühle, selbst wo unsere eigene Erfahrung ihn nicht wahrnehmen kann, ist er da. Und woraus, das müssen wir dann nicht von unseren Gefühlen und Empfindungen abhängig machen, sondern das dürfen wir hier in seinem Wort sehen, wie er Menschen nah ist, wie er da ist für sie, da ist und wie er ihnen begegnet. Und dann auch Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage du mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Ja, die Maria, die will am liebsten ihren alten Jesus zurückholen. Den alten Jesus, den es aber nicht mehr gibt. Sie will am liebsten in diese alten Erfahrungen wieder hinein. Und das ist ja oft so bei uns, dass wir gerne in diese alten Erfahrungen zurück wollen. Dass wir da wieder hinein wollen. Dass wir das wieder erleben wollen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist vielleicht jetzt vielleicht trifft es nicht ganz, aber als junge Leute haben wir solche Missionseinsätze gemacht und wir haben so tolle Sachen in unserer Jugend erlebt, als wir so ganz lebendig im Glauben unterwegs waren. Und dann holt man manchmal so die alten Fotoalben hervor, schaut sich nochmal diese Bilder an und wünschte, man könnte sich nochmal zurück in die Zeit hineinbeamen, wie damals so alles so lebendig und wo man so hingegeben war. Wisst ihr, bei älteren Geschwistern erlebe ich das immer, dass die sagen, die alten Lieder, was waren das schöne Lieder? Und wisst ihr, wann die Lieder gesungen haben? Da waren die 20. Und da konnten die Alten in der Gemeinde, mit denen die da zusammengesessen haben, das überhaupt nicht hören. Weil die sagen, so moderne Musik wollen wir nicht. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wird heute von 80-Jährigen 80 plus. Ne? Das machen immer die Bands. Dann sage ich, jetzt wollen wir nochmal für die ältere Generation ein Lied spielen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ja, das haben die damals als junge Leute gesungen. Man will gerne das Alte, da wo die Gefühle das stark waren, das hätte man gerne wieder. Das ist ganz natürlich, das ist ganz menschlich. Und Maria will ja ihn zurückholen. Noch nicht loslassen, weil sie das ja auch noch gar nicht kann. Jetzt passiert etwas Wunderbares. Etwas ganz, ganz Wunderbares. Maria, die nicht weiß, dass Jesus bei ihr ist, die in ihm den Gärtner sieht und ihn nach ihrem verlorenen Jesus, nach dem toten Jesus Ausschau hält, nach dem Leichnam Ausschau hält. Worauf ist die angewiesen? Wen suchst du? Maria sucht den toten Jesus, den Jesus der Vergangenheit. Wen suchst du? Sie sucht all die alten guten Erfahrungen, die sie früher hatte. Ganz verständlich. Wen suchst du? Und auf einmal redet Jesus sie an. Und er spricht zu ihr. Und er sagt zu ihr, Maria, Maria. Und wisst ihr, hier passiert Ostern. Jesus, der Auferstandene, offenbart sich Maria, indem er sie mit Namen anspricht und sie auf einmal weiß, ich bin gemeint. Und auf einmal hört sie in dem Ruf, dass ihr Name gerufen wird, dass Gott sie meint, darin hört sie die Stimme ihres Herrn. Jesus hat in Johannes 10 gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Maria konnte sich nicht dafür entscheiden, an den Auferstandenen zu glauben, sondern der Auferstandene musste ihr begegnen und musste sich ihr zu erkennen geben, dass sie sich von ihm angesprochen weiß, ich bin gemeint. Und das ist das Geschenk des Glaubens. Wisst ihr, ich halte ganz viel davon, dass man, wenn man die Berichte von der Auferstehung, dass man sie historisch untersucht, dass man die Glaubwürdigkeit und die Fakten, dass man das alles auch darlegt. Ich habe das in Vorträgen und auch schon in Bibelstunden gemacht. Warum ist die Auferstehung historisch glaubwürdig? Das ist mir immer ganz wichtig gewesen. Aber die reinen Fakten, die reine faktische Wahrheit, das ist das nicht, was Menschen brauchen. Sondern was sie brauchen, ist die Begegnung mit Jesus. Die Begegnung mit dem Auferstandenen selbst, dass der Auferstandene zu Maria sagt, Maria, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und darin, dass sie von Jesus selbst angesprochen wird, darin erkennt sie ihn. Darin erkennt sie ihren Herrn. Und jetzt passiert wieder dieses ganz merkwürdige. Meister, Rabuni, Meister. Und spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an. Luther übersetzt hier ein bisschen verkehrt. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen, haben Leute, schlauere Leute rausgefunden. Da müsste man eigentlich übersetzen, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest. Halte nicht fest, ich bin nicht der alte Jesus, nicht der alte, sondern ich bin der Auferstandene. Ich bin der lebendige Herr. Ich bin der, der, du kannst nicht über mich verfügen, du kannst mich nicht festhalten. Ich bin auch nicht der mit den alten Erfahrungen, die du vorher hattest, sondern ich bin der Auferstandene. Und du kannst mich nicht festhalten. Und das ist dieses Paradoxe. Der Auferstandene, Herr, ist nicht der alte Jesus, sondern Jesus hat einen Auferstehungsleib. Er gehört nicht mehr zu dieser irdischen Welt. Er gehört nicht mehr ins Fleisch. Er hat jetzt einen Leib, einen Auferstehungsleib. In 1. Korinther 15 wird das geschrieben, beschrieben, kann man mal andermal behandeln. Er hat diesen Leib, der zur Welt Gottes, zur Wirklichkeit Gottes gehört. Und das ist das, dass Jesus als Auferstandener mit diesem Auferstehungsleib von den Jüngern, von den Frauen, von Maria, von Magdala gesehen und erkannt wird. Und sie erkennen in diesem Jesus, der mit diesem neuen Leib den Jüngern und auch dieser Frau begegnet und erscheint, darin erkennen sie, darin ist diese Kontinuität, dass sie Jesus in dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, dass sie Jesus, den irdischen Jesus darin wiedererkennen, dass da die Kontinuität ist. Aber, und das ist das Entscheidende, sie können das nicht selbst machen, sondern der Auferstandene muss ihnen so begegnen, muss sich so zu erkennen geben. Und dann findet eine Veränderung statt. Eine ganz, ganz wichtige Veränderung, die seit Ostern stattgefunden hat und die hier in diesem Text angedeutet wird. Nämlich zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und ich sage ihnen, fahre auf zu meinem Vater und zu eurem, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus geht zum Vater. Er geht zum Vater, damit der Vater im Himmel auch unser Vater ist. Dass wir gemeinsam mit Jesus einen gemeinsamen Vater haben im Himmel. Dass der Vater von Jesus auch unser Vater ist. Und dann sagt Jesus zu Maria, geh aber hin. Ganz interessant. Geh aber hin zu meinen Brüdern. Im Hebräerbrief heißt es, er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Damit wird das ausgedrückt, dass jetzt der Vater im Himmel auch der Vater ist, für die, die zu ihm gehören, denen der Auferstandene begegnet ist, die ihn erkannt haben und die zum Glauben durch Jesus selbst gefunden haben. Maria geht hin und verkündigt den Jüngern. Sie ist die erste Gesandte. Sie ist die erste Gesandte. Und was ist ihr Bekenntnis? Sie sagt, ich habe den Herrn gesehen. Nicht, ich habe den Rabbi gesehen, den Rabbuni. Ich habe den Herrn gesehen, den Kyrios, den Herrn aller Herren. Was sagt Thomas? Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. In Jesus, im Auferstandenen, erkennt Maria den Herrn aller Herren, den Kyrios, den Christus. Und das ist der Grund, der alleinige Grund, dass sich der Auferstandene als Kyrios, als Herr zu erkennen gibt, dass die Gemeinde angefangen hat, Jesus anzubeten, Juden hätten niemals einen Menschen angebetet, niemals. Aber sie beten Jesus an, sie beten zu ihm, weil sie im Auferstandenen den Kyrios, den Herrn, erkennen. Und so darf Maria, die voller Trauer und voller Schmerz an dieses Grab gekommen ist. Wie geht sie von diesem Grab weg? Sie geht von diesem Grab weg in der Freude und in dieser Gewissheit. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Und wisst ihr, das ist mein Gebet. Mein Gebet ist nicht, dass irgendwelche Worte überzeugen, irgendwelche Fakten überzeugen, irgendwelche Wahrheiten überzeugen. In der Christenheit wird so viel über Wahrheiten gestritten und über Richtigkeiten gestritten. Aber wisst ihr, worauf es ankommt? Es kommt darauf an, dass Jesus, der Auferstandene, uns persönlich begegnet. Dass er uns bei seinem Namen ruft. Dass wir wissen, wir sind gemeint. Und dass er uns so anspricht. Und genauso wie Maria nicht über den Auferstandenen verfügen kann, ihn festhalten kann, so können wir nicht darüber verfügen. Es ist immer ein Geschenk der Gnade, dass uns der Auferstandene begegnet und uns beim Namen ruft. Und das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet, dass Jesus das Menschen immer wieder aufs Neue schenkt. Und wenn du heute Morgen hier bist, und vielleicht innerlich ein bisschen sagst, Jesus, wo bist du eigentlich? Und vielleicht nochmal für dich suchen musst. Wo suchst du Jesus? Welchen Jesus suchst du? Dann wünsche ich dir, dass Jesus dich beim Namen anspricht und dich anredet und sagt, hier bin ich. Ich bin dein Herr, ich bin dein Gott. Und ich begegne dir durch mein Wort. Und ich will, dass du zu mir gehörst, damit wir einen gemeinsamen Vater im Himmel haben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, du bist der auferstandene Herr und du lebst auch heute. Herr, und auch wenn wir dich nicht sehen können, bist du immer noch derselbe. Du bist bei den Menschen, die in Trauer und Schmerz sind. Du bist bei denen, die dich noch nicht sehen können, die dich noch nicht erkennen können. Herr, du bist bei denen, die gegen dich handeln. Du bist bei den Sündern und bei den Verlorenen. Herr, und du bist auch bei uns. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder deine Gegenwart offenbarst und dass du uns mit Namen ansprichst, dass wir merken, wir sind gemeint. Herr, so danken wir dir dafür, dass du uns das in deinem Wort zeigst, wie du das machst. Und wir vertrauen darauf, dass das heute auch bei uns geschieht. Amen.